Herzlich willkommen an der Hydrogen Bar. Es ist kaum zu glauben, es ist schon wieder Mittwoch. Johannes, hallo, herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Podcasts rund um die ganze Welt des Wasserstoffs. Hallo Johannes, wir machen es uns wieder gemütlich an unserer Wasserstoffbar.
Ja, hallo Martin. Freut mich auch, dass wir wieder hier sind, wieder an unserer Bar, wieder mal über die Themen rund um Wasserstoff reden. Und ja dieses Mal geht es eigentlich schon ein bisschen außerhalb des Themas Wasserstoff.
Ja,
also
genau.
Schon verbunden, aber toller Teaser ist es jetzt, gell?
Ja, genau.
Wir wollten mal wieder uns etwas euch Zuhörer richtig auf die Folter.
Ja. Ja, gut, ihr habt wahrscheinlich schon jetzt wahrscheinlich den Titel dieser Folge gelesen, also insofern ist wahrscheinlich die Folter auch schon wieder entspannt. Wir wollten mal etwas wieder mehr in der Realität unserer Hörer und Hörerinnen ankommen, ehrlich gesagt auf Deutsch. Und viele von euch, liebe Hörerinnen und Hörer, werden sich in den letzten Monaten, im letzten Jahr, in den letzten zwei Jahren vielleicht schon mal mit dem Thema eines sogenannten Balkonkraftwerks beschäftigt haben. Einer kleinen Photovoltaikanlage, die man ohne große formale Akte, ohne große Bürokratie einfach auf seinem Haus, zum Beispiel eben halt auf dem Balkon installiert. Man muss da nicht groß eine Genehmigung beantragen oder sonst irgendwas, sondern man steckt das Ding einfach an und teilt seinen Stadtwerken mit eben, dass man hier jetzt in geringer Menge Strom ins Netz einspeist. Ist also ohne große weitere Formalitäten möglich. Und wir sind über eine Veröffentlichung gestoßen, auf eine Veröffentlichung gestoßen, sind über eine Studie gestolpert, die sich mal damit beschäftigt hat, wie sich diese Balkonkraftwerke in der letzten Zeit entwickelt haben, wie sich der Anteil von Balkonkraftwerken am Gesamtzubau von Photovoltaikanlagen im Endeffekt darstellt. Und dann spannen wir den Bogen natürlich auch wieder zurück zu unserem Lieblingsthema Wasserstoff. Johannes, ja, selbstverständlich geht es auch um Wasserstoff. Und wir schauen uns an, wie man Strom, den man über Photovoltaik erzeugt, in verschiedenen Szenarien optimalerweise speichert, auch zu Hause. Denn auch die Zahl der Batteriespeicher in der häuslichen Anwendung, die explodiert, nicht im negativen Sinne, sondern im positiven Sinne. Da sind enorme Zuwachsraten zu verzeichnen. Aber wir schauen uns mal an, eine weitere Veröffentlichung, eine weitere Studie einer amerikanischen Universität, die sich mal angeschaut hat, ist eigentlich der Batteriespeicher in jedem Fall das Mittel der Wahl oder kann auch Wasserstoff eine Rolle spielen?
Genau. Und wenn wir jetzt erstmal auf diese, ja, den Photovoltaikausbau im Allgemeinen blicken, dann ist es also wirklich in den letzten Jahren extrem gewachsen. Also vor allem im letzten Jahr. Im Prinzip, die letzten Jahre, da 2020 und so weiter, da ging das so leicht von pro Jahr irgendwie im Bereich 4, 5, 6, 7 Gigawatt an installierter Leistung voran. Also das heißt jetzt die neu installierte Leistung pro Jahr. Und im letzten Jahr, 2023, hat sich das im Prinzip verdoppelt. Also da sind wir bei knapp 15 Gigawatt an installierter Leistung, was natürlich ein Irrsinnssprung ist. Es übertrifft auch die Ziele, die die Bundesregierung sich gesetzt hat. Irgendwie, ich glaube, die haben gesagt, sie wollten auf 8 Gigawatt installierte Leistung kommen. Ja, das war irgendwie im August, glaube ich, schon der Fall, dass man das erreicht hatte. Und dann wurde noch kräftig weitergebaut. Und wenn wir jetzt wieder den Bogen zu den Balkonkraftwerken spannen, dann sieht man da wirklich in den Daten, dass die Balkonkraftwerke wirklich sichtbar werden. Also Balkonkraftwerke sind grundsätzlich Anlagen, die wirklich klein sind, irgendwie im Bereich 2 Kilowatt oder sogar kleiner.
Genau. Maximal 2 Kilowatt installierte Leistung.
Genau. Und in den Jahren davor, da war das im Prinzip in diesen Graphen überhaupt nicht sichtbar, dass es die gab. Ein ganz dünner Strich. Und im letzten Jahr wurde es schon ein dicker Strich.
Ja, genau. Wobei man natürlich sagen muss, dieser Strich ist natürlich vor allem in der Darstellung eigentlich ein dicker Strich, in der nach der Anzahl der Anlagen natürlich halt aufgeschlüsselt wird.
Genau.
Wenn man eine Grafik hat, wo man sich die Leistung anschaut, also welche Leistung zugebaut wurde, ist dieser Strich natürlich viel, viel dünner, das ist ganz klar.
Ja. Aber es ist trotzdem sichtbar. Das ist ja wirklich der Punkt.
Sichtbar.
In den Jahren davor, da war es eigentlich unsichtbar. weil der so
das
dünn
stimmt,
war.
Ja. Da hast du recht, ja. Ja.
Ja.
Ja. Ja, genau. Ja, sehr witzig ist, man hatte schon mal so die Hochphase praktisch dieser Mini-Anlagen in den Jahren 2000 und 2001, weil auch damals die Dachanlagen eben noch bei weitem nicht so leistungsfähig waren wie heutzutage und man auch in ja so Anlage quasi, die sich damals die Leute auf die Garage gemacht haben oder auch aufs Hausdach, wenn es jetzt kein riesen Hausdach war, eben zum Teil jetzt auch nicht über diese 2 Kilowatt Peak hinausgekommen ist. Und insofern war die Leistungsklasse schon damals die gleiche, dieselbe, aber die Anlage war trotzdem eine andere, weil die Module, die Photovoltaikmodule sind jetzt wesentlich leistungsfähiger natürlich. Das ist auch schon 20 Jahre her, das muss man auch sagen. So dass selbst, wenn sich die Dachfläche jetzt nicht verändert hat, man in der Regel eine Anlage aufs Dach bekommt, die wesentlich mehr als 2 Kilowatt Peak eben liefern kann. Und insofern ist der Strich, der da jetzt wieder auftaucht in der Studie für diese Kleinanlagen, jetzt tatsächlich dieser Strich für die Balkonanlagen.
Genau, und es ist halt wirklich so im Prinzip eine neue Klasse, die sich jetzt entwickelt hat,
ja,
in diesem Thema Photovoltaik. Jetzt langsam kommen wir wahrscheinlich in das Fachsimpeln, ohne wirklich Wissen zu haben.
Ja,
aber
ja gut, das passiert uns jede Woche.
Also ich habe eben auch gehört, die Preise für Photovoltaik-Module, zumindest in der Herstellung oder im Einkauf, in der Großhändler, die in China einkauft, dann ist es halt extrem gesunken, es ist extrem günstig und das ermöglicht natürlich dann auch solche Balkonkraftwerke, die ja natürlich jetzt im Großen und Ganzen nicht wirklich von den Skaleneffekten profitieren. Wenn man da irgendwie so ein, zwei Module hinhängt, dann ist wahrscheinlich die Installationskosten so ungefähr ähnlich hoch wie die Modulkosten. Fast schon. Außer man macht es selber natürlich.
Ja, ja.
Und
ja, aber trotzdem natürlich, diese Anlagen auf dem Balkon sind natürlich gerade für Privathaushalte schon attraktiv. Man kann natürlich damit jetzt nicht seinen Stromverbrauch auf Null bringen, selbstverständlich nicht. Aber gerade wenn es jetzt ein schöner sonniger Tag ist, dann kann man einfach seine Stromverbraucher, die so halt dauerlaufen, wie jetzt halt Kühlschrank oder vielleicht die Gefriertruhe und vielleicht der Fernseher und vielleicht auch, was weiß ich, eine Lüftungsanlage oder sowas, die kann man halt damit ganz gut betreiben und kann seine Stromkosten ja schon signifikant senken. Und natürlich gerade auch unter dem Aspekt, dass die Stromkosten ja auch signifikant gestiegen sind tatsächlich, wenn man sich den Strom jetzt vom Netzbetreiber oder von einem Stromanbieter eben kauft, ist das natürlich schon eine attraktive Option. Und das führt dann dazu auch, dass dieser Balken eben so stark sich verändert hat und so stark gewachsen ist. Ja.
Es kommt natürlich darauf an, ob man den Balkon hat. Und
ja,
zum Beispiel, ich habe mir dann gedacht, ja, bei mir wird es gar nicht funktionieren. Erstens habe ich keine Südseite an meinem Haus, also aus in der Wohnung. Zweitens besteht im Mietvertrag explizit drin, dass die Außenfläche des Hauses nicht mitvermietet wird und ich da nichts anbringen darf.
Okay. Ach, da hat sich anscheinend schon jemand Sorgen gemacht, dass du da.
Genau. Also ja, ich könnte höchstens meine Fenster irgendwie zumachen, aber dann kommt ja kein Licht mehr rein. Dann brauche ich wahrscheinlich mehr Strom für die Lampen.
Ja, okay, ja, für dich ist es dann wahrscheinlich nicht das Richtige.
Ja.
Aber wenn wir jetzt mal davon ausgehen, ja, man hätte die Möglichkeit, so ein Balkonkraftwerk bei sich zu installieren. Und man hätte sogar vielleicht noch eine Dachfläche, die sogar vielleicht auch für die Installation einer Photovoltaikanlage geeignet ist. Oder man hat vielleicht sogar schon eine Photovoltaikanlage und man überlegt sich ja so, ein Speicher wäre doch nett, weil man vielleicht ein Batteriefahrzeug hat und sein Batteriefahrzeug laden möchte und vielleicht auch das laden möchte zu einem Zeitpunkt, zu dem die Sonne nicht scheint. Oder man hat Stromverbraucher, die auch vor allem vielleicht nachts aktiv sind und man möchte den tagsüber erzeugten Strom vor Ort bei sich tatsächlich speichern, ist zumindest Stand heute, März 2024, die Antwort normalerweise, man stellt sich einen Batteriespeicher in den Keller oder sonst wohin. Und wie ich es ganz am Anfang gesagt habe, die Zahl ist sehr, sehr stark steigend. Es gibt in Deutschland bereits Millionen von Batteriespeichern, hat mich tatsächlich überrascht, Johannes. Du hast da natürlich genauere Zahlen und bessere Insights in diese Thematik. Aber dass die Zahl tatsächlich schon so hoch ist, das hat mich schon erstmal überrascht. Ich habe gedacht, klar, so ein paar Tausend wird es da geben, aber dass es schon in die Millionen geht, ist schon überraschend aus meiner Sicht.
Ja, also ja, es ergibt sich halt dadurch, dass viele Anlagen inzwischen abgeriegelt werden, gerade die großen. Und natürlich, wenn man dann produziert und die Sonne scheint und man wird abgeriegelt, dann ist es halt furchtbar nervig.
Genau.
Und da gibt es natürlich einen hohen Incentive, einen hohen, jetzt fällt mir das deutsche Wort wieder nicht ein, eine hohe Motivation im Prinzip, den Strom dann zu speichern und später am Tag zu verkaufen.
Ja.
Und auch gerade mit diesen ganzen erneuerbaren Energien hat man natürlich in gewisser Weise Probleme mit Frequenzen oder Herausforderungen, wo man dann das Netz balancen muss, also das Netz ausgleichen muss. Und da sind halt Batteriespeicher natürlich extrem schnell. Und die kannst du im Prinzip an- und ausschalten, wie du willst. Nicht wie so ein Pumpspeicherkraftwerk, das dann doch irgendwie ein paar Minuten braucht, um hochzulaufen oder wieder eingebremst zu werden.
Ja.
Und insofern gibt es da wirklich auf industrieller Ebene wirklich den Business Case dafür.
Ja.
Es ist natürlich, also ich weiß nicht, ob du jetzt als Privatmann so einen riesen Batteriespeicher in deinen Garten stellen kannst und dann an Ion verkaufen oder sowas. Das geht wahrscheinlich nicht, weil man dann schon am Mittelspannungsnetz angebunden sein muss oder wirklich als Strommarktakteur agieren muss. Aber nichtsdestotrotz gibt es natürlich diese Heimspeicher, wo es wiederum genau darum geht, die eigenen Stromkosten zu reduzieren. Und ich habe das Gefühl, das ist auch zum Teil eher ein emotionaler Punkt. Also es hat natürlich den Effekt, dass ich wirklich den Verbrauch reduzieren kann, zum Teil extrem reduzieren kann. Also es gibt dann wirklich die Tage, wo man dann zumindest tagsüber wahrscheinlich komplett autark ist und dann den Speicher noch aufbild und dann nachts auch nochmal irgendwie die ersten Stunden wirklich abdecken kann. Es ist jetzt bei weitem noch nicht so, dass da irgendjemand sich komplett autark vom Netz machen kann und dann den Netzanschluss nicht mehr braucht. Ich habe da vor kurzem mit einem gesprochen, der hat bei sich eine 45 Kilowattstunden Batterie zu Hause stehen. Also das ist schon quasi die Größe von seinem Elektroauto, einem kleinen oder mittelgroßen Elektroauto. Und der sagt, er kommt da auch nicht über 60-70% Selbstversorgung. Und jetzt.
Und das ist schon viel wahrscheinlich.
Genau. Aber man kann halt nicht sagen, gut, ich verzichte auf das Stromnetz. Und da kommen wir jetzt wieder zurück auf diesen Zubau, weil gerade bei den Balkonkraftwerken, da wurden auch, also dann werden viele kleine Zusatzbatterien mitverkauft oder mitinstalliert. Also da gibt es wirklich einen großen Zubau an so Speichern, die unter 5 Kilowattstunden liegen.
Ja.
Also im Prinzip so kleine Köfferchen, was schon, man dann dazu steckt. Und dann kann man den Strom eben wirklich auch für den Nachmittag, für den Abend aufheben und da dann sich weiter versorgen.
Ja, genau. Ja, genau. Der Anteil an solchen kleinen Speichern, der steigt auch seit Jahren. Und das deckt sich natürlich mit dem, was du gesagt hast. Ich habe die Zahl jetzt gerade mal rausgesucht. Zum Ende des Jahres 2023 waren etwa 1,1 Millionen Batteriespeicher installiert mit einer Speicherkapazität von ca. 11,6 Gigawattstunden. Und wie vorhin gesagt, dass es jetzt schon in die Millionen geht, das war überraschend für mich. Aber wie du es ja auch gesagt hast, genau, es sind alles eher kleine Speicher mit Abstand. Der größte Anteil immer noch ist die Speicherkategorie zwischen 5 und 10 Kilowattstunden. Ist ja wahrscheinlich wirklich so das Standardgerät, das man sich halt in den Keller oder in die Garage sozusagen stellt, eben halt im privaten Haushalt. Aber wie du es gesagt hast, seit einigen Jahren sehr, sehr ansteigend. Im Endeffekt ist die Zahl dieser Klein- und Kleinstspeicher in der Leistungsklasse 0, ja gut, nicht 0, aber größer als 0 bis 5 Kilowattstunden.
Mhm. Genau. Und das führt uns natürlich jetzt zur nächsten Frage und damit wieder zurück zu unserem Podcast.
Ja.
Warum eigentlich Batterien hernehmen und warum nicht Wasserstoff? Also man könnte sich ja auch den Elektrolyseur dahinstellen. den Strom in Wasserstoff umwandeln, dann kannst du den Wasserstoff auch lange aufheben für den Winter zum Beispiel und dann im Winter, wenn die Sonne nicht scheint, erstelle ich mir meinen Strom.
Genau. Das ist so eine Frage, die liegt natürlich nahe, so eine Fragestellung. Und wir waren auch nicht die Einzigen, logischerweise, die sich diese Frage gestellt haben, sondern auch einige Experten von der Stanford University in Kalifornien in den USA haben sich genau diese Frage gestellt, welche Art von Speichern sollte man denn nutzen, wenn man mal davon ausgeht, wir werden irgendwann perspektivisch unsere Stromerzeugung rein aus erneuerbaren Quellen bestreiten, also Wind, Wasser, Solar, wird hier in dieser Studie, die wir euch natürlich auch wieder in den Shownotes verlinken, ihr könnt es euch anschauen, ihr könnt es euch runterladen, ist sehr schön mit WWS abgekürzt, also Wind, Water, Solar, ist untersucht worden, welche Speicher denn dann aus einer ökonomischen Perspektive heraus da sinnvoll sind. Und wenig überraschend, die Studie kommt zum Ergebnis, es kommt drauf an.
Genau. Natürlich. So ist es. So ist es. Damit können wir es bewenden lassen.
Ja, genau.
Wobei. Also wir haben uns natürlich die Mühe gemacht, da noch ein bisschen mehr reinzuschauen.
Ja,
genau. Und ich finde, also vielleicht zum Hintergrund oder im Setup der Studie, die hat sich im Prinzip verschiedene Arten der Energiespeicherung angeschaut. Im Prinzip Batteriespeicher, dann das Hydrogen, Green Hydrogen Storage, GHS ist das abgekürzt. Dann bin ich mehrmals drüber gestolpert und haben mir wieder gedacht, was meinen die damit? Aber
ja, genau.
Zwischen weiß ich es. Aber interessanterweise, was noch dazu kam, ist Conventional Hydropower. Also, das sind Laufwasserkraftwerke. Da habe ich mir auch gedacht, erstmal vielleicht meinen die Pumpspeicherkraftwerke.
Ja, genau.
Aber da wurde explizit gesagt, die Pumpspeicherkraftwerke sind so gering in der Anzahl und es ist schwer, da noch wirklich viel mehr Ausbau zu erreichen. Das kann vielleicht so graduell ein bisschen wachsen, aber ja, das wird nicht der große Effekt sein. Weil ich denke mal, mit den Hydropower Kraftwerken ist die Idee, ja gut, man fährt die halt hoch, fährt die runter, dann im schlimmsten Fall fließt halt das Wasser vorbei.
Ja.
Aber letztendlich ist immer Wasser da, weil man nicht in irgendeinem trockenen Tal lebt natürlich. So dass man die wieder hochfahren kann. Und also diese Kombination, die fand ich wirklich interessant, dass sie da dieses Hydropower mit reingenommen haben. Und natürlich die Ergebnisse dann waren auch super interessant, weil sie haben sich wirklich im Prinzip alle Länder der Welt angeschaut.
Ja.
Also sie haben geschrieben, 145 Länder haben sie untersucht. Die wurden in verschiedenen Regionen aufgeteilt. Und dann wurden für die Regionen die Speicherstrategien entwickelt, um ein 100% erneuerbares Energiesystem da zu ermöglichen.
Ja, genau. Zum Verständnis, weil das ist vielleicht ganz wichtig zu erwähnen, dieses Szenario, in dem für die Stromspeicherung nur die Batteriespeicher herangezogen worden sind, das ist in der Studie der Fall 1, das Szenario 1, würde jetzt nicht auch bedeuten, es wird überhaupt kein Wasserstoff erzeugt, sondern würde lediglich bedeuten, jeder Wasserstoff, der erzeugt wird, wird für andere Zwecke benutzt. Für die Herstellung von Stahl und von Ammoniak und eben halt für den Schwerlasttransport, für den Schwerlastverkehr und wird eben nicht über Elektrolyse und dann wieder Rückverstromung über die Brennstoffzelle für die Stromspeicherung genutzt. Und dann gibt es noch drei weitere Szenarien, 2, 3 und 4, logischerweise, in dem dann eben auch angenommen wird, Elektrolyse, Wasserstoffspeicherung und Rückverstromung über die Brennstoffzelle wird auch als Mittel angesehen, um Strom zu speichern. Im Szenario Nummer 2 wird dafür aber nicht jetzt extra sozusagen Elektrolyse zugebaut, sondern das wird einfach sozusagen mal angenommen, es gibt eine bestimmte Leistung an Elektrolyse in jedem Land Und je nachdem, wie es dann gerade wirtschaftlich sinnvoll ist, wird der entweder eben für die Stahlproduktion verwendet, für die Ammoniakproduktion, für den Schwerlastverkehr oder als Mittel der elektrischen, ja, der als Mittel der Speicherung von ehemals elektrischer Energie sozusagen, so kann man es vielleicht formulieren. In einem dritten Szenario wurde angenommen, es werden andere Elektrolyseure, Verdichter, Speichertanks und so weiter für die Stromspeicherung zugebaut. Es gibt also explizit eben eine Wasserstoffinfrastruktur für die Speicherung von Energie, nicht für solche Zwecke wie Stahlerzeugung und so weiter. Und ein viertes Szenario ist tatsächlich dann auch noch, es wird überhaupt keine Batterie mehr verwendet, sondern es wird alles eben in diesem Wasserstoffsystem gespeichert. Und so sind die vier Szenarien. Wie gesagt, das erste Szenario ist quasi nur die Batterie ohne Wasserstoff. Zweites Szenario und drittes Szenario dann ein Mix aus beiden und viertes Szenario nur Wasserstoff.
Genau, und diese Szenarien wurden eben für die verschiedenen Regionen angeschaut und interessanterweise fand ich, also die erste Conclusion, erste Ergebnis war, dass es Regionen gibt, da braucht man gar nichts von beiden. Also weder Wasserstoff noch Batterien. Da reicht es, wenn man einfach die Wasserkraftwerke nutzt, um damit im Prinzip die Flexibilität zu gewährleisten. Also das fand ich eigentlich das überraschendste Ergebnis an dieser Untersuchung. Da hätte ich mir gedacht, vielleicht gibt es irgendwie, also es muss doch irgendwie dieses quasi rein und raus geben. Was ja bei Wasserkraftwerken an sich nicht der Fall ist. Da ist ja nicht so, dass man da irgendwie Strom aufnimmt und dann irgendwo hinpumpt und dann kommt es wieder zurück. Sondern im Prinzip kann man da ja nur hoch und runter fahren.
Ja, gut, das sind natürlich Länder auch, die sowieso schon nicht wissen, wohin mit ihrer Energie sozusagen.
Genau. Und da ist, das stimmt natürlich.
Da ist halt Island immer so ein Beispiel und das ist ja wahrscheinlich auch das Beispiel, auf das du anspielst. Kanada ist auch so eins. Die haben so viel Energie, die wissen nicht, wohin damit. Und zapfen einfach dann halt eine halt von diesen Quellen an quasi und versorgen sich damit. Und wenn gerade zu viel ist, dann schalten sie es halt wieder aus. Die haben mehr als genug quasi. Und da muss man sich keine Sorgen machen.
Genau. Aber es ist halt auch schön zu wissen, dass es solche Regionen gibt, die im Prinzip dadurch jetzt schon erneuerbar sind.
Genau,
aber dann das nächste ist, auch wieder, also hat auch mit diesem Hydropower zu tun. In allen anderen Ergebnissen tauchen Laufwasserkraftwerke immer mit auf als die bevorzugte Lösung zur Flexibilisierung. Und dann gibt es eben die Sache, entweder Laufwasserkraftwerke und Batteriespeicher oder Laufwasserkraftwerke und Batteriespeicher und Wasserstoff. Interessant wieder, Laufwasserkraftwerke und Wasserstoff war nicht das effizienteste, nicht die günstigste Variante, das Energiesystem zu erneuern. Das hat sich durch alle Regionen gezogen.
Ja, genau. Wie sehr sich das ausprägt, ist natürlich dann von Region zu Region unterschiedlich. Was man, glaube ich, so generell sagen kann, ist dieses Szenario 4, eben halt die nur Wasserstofflösung ist eigentlich in quasi allen oder in fast allen der betrachteten Länder die teuerste Lösung. Also das ist wahrscheinlich jetzt wirklich nicht das, was man machen sollte. Aber es gibt eine ganze Reihe von Ländern, von Regionen, wo dieses Szenario 1 eben halt die reine Batterie- und Hydropower-Lösung nicht die günstigste ist. Es gibt Regionen, wo das die günstigste Lösung ist und man also die Frage stellen muss, vielleicht ist in diesen Regionen Wasserstoff zur Energiespeicherung nicht so sehr sinnvoll, sondern man sollte dort den Wasserstoff vielleicht lieber für andere Anwendungen verwenden. Aber es gibt eine ganze Reihe an Regionen und Johannes, wenn ich mich nicht täusche, dann ist es die Mehrzahl, die als effizienteste, als günstigste Option tatsächlich diesen Mix eben sieht aus Batterien, aus den Laufwasserkraftwerken und aus dem Wasserstoff.
Ja, irgendwie erschließt sich es natürlich auch wieder, dass du sagst, der Mix von verschiedenen Methoden ist eigentlich immer gut, wenn du Flexibilität haben willst, weil dann kann jede Methode seine Vorteile mal ausspielen. Ja. Wenn du dich auf eine Methode konzentrierst, dann musst du dir halt auf alles anpassen.
Ja.
Und das funktioniert halt gut, wenn dein System, wenn dein Problem im Prinzip sehr eindimensional ist.
Ja.
Wenn du im Land sowieso schon baute Wasserkraftwerke hast, dann ist es das Beste, die einfach flexibel zu machen und hoch und runter zu fahren. Dann brauchst du nichts anderes. Aber gerade wenn du natürlich dann viel Veränderung hast, wenn du Sommer und Winter hast, wenn sich darüber die Sonneneinstrahlung zum Beispiel ändert oder die Windenergieerzeugung, dann ist vielleicht gut, wirklich verschiedene Speichermethoden zu haben, um im kurzfristigen, langfristigen Speicher quasi auszubalancieren und jeder kann dann seine Vorteile ausspielen.
Ja, genau. Was ich ganz spannend noch zu sehen fand, vielleicht das dann als Abschluss zu langsam. Es gibt Regionen, in denen die unterschiedlichen Szenarien sehr, sehr unterschiedlich bepreist sind, zu sehr, sehr unterschiedlichen Kosten führen, wo zum Beispiel jetzt dieses Wasserstoffszenario, dieses Szenario 4 jetzt plötzlich dann doppelt so teuer ist wie das Batterieszenario, zum Beispiel in Haiti. Und dann gibt's eine Reihe von anderen Regionen und dazu würde ich dann auch Europa sogar zählen, wo diese Unterschiede nicht sehr groß sind. Wo man wirklich sagen muss, man könnte sich mit jedem von den vier Szenarien wahrscheinlich über Wasser halten. Es gibt Szenarien, die teurer sind als andere und auch in Europa ist diese nur Wasserstofflösung die teuerste. Aber der Unterschied zu den anderen Szenarien ist da gar nicht so groß, wie er zum Beispiel in Haiti ist. Und das ist, glaube ich, auch eine interessante Erkenntnis. So in den Industrieregionen, zumindest in den meisten Industrieregionen, die jetzt keine riesigen Länder sind, jetzt ist zum Beispiel in den USA, ist auch wieder ein bisschen anders, aber die von der Fläche her jetzt nicht ganz übermäßig riesig sind und halt auch nicht diesen Überschuss an Energie haben, wie es in Kanada zum Beispiel ist. Da sind die Unterschiede zwischen den einzelnen Szenarien jetzt gar nicht so besonders riesig.
Ja, und man muss natürlich sagen, das sind Simulationen, das sind Vorhersagen.
Ja.
Da sind wahnsinnig viele Randbedingungen drin.
Ja.
Da darf man wahrscheinlich nicht sagen, oh, das ist jetzt ein Zehntel Unterschied, das entscheidet jetzt.
Sondern
es ist eine qualitative Abschätzung.
Ja.
Und was sich dann in den nächsten Jahren tut, das wird man sehen. Die wichtige Message ist wirklich, gerade in Europa, es ist nicht wirklich das eine wahnsinnig viel teurer als das andere.
Ja.
Es liegt alles ungefähr im ähnlichen Bereich.
Ja. Was man halt leider wieder sieht, ist halt, wie ungerecht die Welt ist, sozusagen.
Ja.
Die Simulation ist ja erfolgt für das Jahr 2050 hier in der Studie. Und man sieht wieder so bestes Beispiel Kanada, werden die Energiekosten im Schnitt so auf 6,5 Cent pro Kilowattstunde dann da fixiert, egal in welchem Szenario. Und dann auf der anderen Seite unsere armen Freunde in Südkorea, die müssen dann hier 13 Cent pro Kilowattstunde bezahlen. Also doppelt so viel. Und da zeigt sich einfach wieder, wie unterschiedlich einfach diese Kosten je nach Region ist, wo man sozusagen gerade das Glück oder das Pech hat, sich auf unsere Erdkugel zu befinden.
Ja, vielleicht noch ein letzter wichtiger Punkt, das sind natürlich die Herstellungskosten. Das heißt nicht, dass in 2050 der Strom aus der Steckdose mit 12 Cent
das, stimmt. Das
oder 18 Cent kommt.
Ja, genau.
Nur um da hier die zukünftige Klagen im Jahr 2050 vorzubeugen.
Ja, ihr könnt schon mal versuchen, den Podcast zu verklagen, aber ich weiß nicht, ob das jetzt besonders zielführend sein wird, ehrlich gesagt. Ja. Also, naja.
Ja, genau. Damit sind wir jetzt schon wieder weit über unsere Zeit, die wir uns eigentlich vorgenommen hatten.
Ja, wir hoffen, es hat euch trotzdem einigermaßen Spaß gemacht zuzuhören. Wie vorhin schon mal gesagt, die Studien, über die wir gesprochen haben, also sowohl diese Studie von der Stanford University als auch diese Untersuchungen zu den Balkonkraftwerken, zu den Photovoltaikanlagen, zu den Batteriespeichern vom Fraunhofer Institut. Die verlinken wir euch. Ihr könnt euch einfach die Shownotes angucken, könnt diese Studien euch selbst runterladen und euch selbst ein Bild machen, wie immer, so dass ihr auch selbst nachlesen könnt, ob wir hier wirklich das Richtige erzählt haben. Und wenn ihr das dann herausgefunden habt, ob wir das Richtige erzählt haben, dann schreibt uns doch gerne euer Feedback dazu an unsere E-Mail-Adresse kontakt@hydrogenbar.de oder wie immer schaut auf unserer Webseite vorbei www.hydrogenbar.de. Ihr findet dort auch bei jeder Folge ein Kontaktformular, das ihr einfach ausfüllen könnt. Und dann könnt ihr auch mit uns in Kontakt treten. Mhm. Wir freuen uns über eure Zuschriften. Wir antworten dann immer auch. Wir versuchen zumindest zu antworten. Und ja, ansonsten vielen Dank wieder fürs Zuhören für heute. Und wir hören uns in der nächsten Woche wieder.